Darum geht's. Also alle, die jetzt momentan nicht in einer Gemeinde sind, fest verankert, die können entspannt zuhören. Ihr müsst aber damit übereinstimmen. Ihr müsst sagen, ja, es muss Gemeinde geben, weil Jesus kommt wieder und heiratet eine Gemeinde. Er heiratet keine autonomen Personen. Und das ist wichtig. Lasst uns mal eine Stelle anschauen im Matthäusevangelium, im 18. Kapitel. Möchte ich mal so ein Beispiel geben, dass es Gemeinde geben muss. So, und da lesen wir mal in Matthäus 18, ab dem 15. Vers. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht, unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Hier können wir ganz deutlich ablesen, dass der biblische Standard, das Leben, das, was Jesus meint, findet statt in dem Verbund einer Gemeinde. Wie willst du Probleme lösen? Wie wollen wir etwas, wo wollen wir hingehen, wenn wir gar keine Gemeinde haben? Wenn du mit einem Bruder nicht übereinstimmst? Deswegen sind wir so überzeugt, dass es so nötig ist und dass wieder Gemeinden nach dem Herzen Gottes aufstehen im Land, dass sie platziert werden und dass ich eines Tages mal an einem Seminar hier teilnehme, wo nicht nur die sagen, wir gehören zu Zwickau, mir geht's gut. Das sagen, ich gehöre nach Aachen, mir geht's gut, ich gehöre dorthin, mir geht's gut, ich gehöre nach Berlin, mir geht's gut, ich gehöre in den Bayerischen Wald, mir geht's gut. Das ist das, was wir sehen. Wir brauchen nicht eine Riesengemeinde, nur in Zwickau, wenn wir ein Paradebeispiel haben, dass wir sagen, ausnahmsweise hat es einmal funktioniert. Nein, es soll überall im Land funktionieren. Überall im Land soll es funktionieren, dass das wieder aufgebaut wird zur Ehre des Herrn. Nicht zur Ehre der Christen, die sagen, guck mal, wir schaffen es doch, sondern zur Ehre des Herrn. Sag, hier ist irgendwas anderes. Also diese Leute, die da zusammen sind, die haben, trotz ihrer Verschiedenheiten, haben die eine Art Frieden, haben die eine Art Sicherheit, eine Art Perspektive, das ist imposant. Und wenn wir das haben, dann geschieht das, was in der Apostelgeschichte steht. Dann kann der Heilige Geist hinzutun. Dann kann der Heilige Geist die Unerretteten nehmen und haben gesagt, wenn du keine Antwort mehr hast, wenn du am Ende bist, wenn du schon den Strick in deinem Schreibtischkasten hast, wende dich mal an die Leute. Die zeigen dir, wo es rausgeht. Aber solange wir noch nicht die Leute sind, weil bei uns selber noch der Strick im Schreibtischkasten liegt, da müssen wir wirklich dran arbeiten, dass wir eine Perspektive haben, dass wir eine Sicherheit haben, dass wir das Wort Gottes kennen. Wir sehen das auch im gesamten Kontext des Neuen Testamentes, dass Gemeindebau und Gemeinde ein Herzensanliegen von Gott, vom Heiligen Geist ist. Wenn wir das ganze Neue Testament betrachten, dann stellen wir fest, da haben wir vier Bücher, die vier Evangelien, die sich mit dem Leben von Jesus befassen. Wir haben ein Buch, was sich mit der Zukunft befasst, die Offenbarung. Und dann bleiben noch 22 Bücher übrig, die sich fast ausschließlich, außer die wohl ein, zwei ganz persönlichen Briefe an Christen, mit Gemeinde beschäftigen. Die beschäftigen sich alle mit Menschen, mit Gemeinde, mit dem Leben in der Nachfolge. Wie auch immer, die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Schwerpunkte sehen, das Neue Testament ist randvoll damit, dass es Dinge gibt, Anweisungen gibt, die sich um das Thema Gemeinde und gemeinsames Leben in der Nachfolge drehen. Was uns manchmal etwas schwer fällt, ist, dass wir, manchmal suchen wir so ganz, ganz punktuell den einen Satz. Wo steht denn das jetzt? Und wir verlieren da ein bisschen diesen Überblick, dass alles, was dem Heiligen Geist wichtig war, wie der Hottes gestern sagt, das kommt ins Buch. Das ist wichtig, das müssen die wissen, die später mal nachfolgen. Das kommt in das Buch. Da beschäftigen sich 22 Bücher mit dem Zusammenleben untereinander mit Gemeinde und davon sind zum Beispiel alleine 10 Briefe direkt an Gemeinden gerichtet. Wenn Gemeinde nicht mehr nötig wäre oder wenn Gemeinde ein Auslaufmodell wäre, warum soll das so umfangreich im Buch Gottes stehen? Das würde keinen Sinn machen. Wenn wir sagen, ich gebe so ein paar Anweisungen, wie jeder alleine so recht und schlecht bis in den Himmel kommt und dann ist gut. Aber Gott möchte das demonstrieren, wie er im Himmel lebt. Die Struktur des Himmels will er in der Gemeinde haben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese Sache, sich unterzuordnen, gegenseitig sich unterzuordnen, da miteinander zu leben in Frieden und in einer totalen Einheit, das will Gott wieder projizieren in seine Gemeinde. Als das Haupt und als die Menschen, die sich nicht belauern, beargwöhnen, beneiden oder irgendetwas, sondern die einer dem anderen die Last trägt. Und verschiedene andere Facetten, die es da gibt. Also können wir sehen, im Neuen Testament, Gemeinde, ein riesiger Schwerpunkt. Etwas Nächstes möchte ich ansprechen, warum vom Wort Gottes her Gemeinde so wichtig ist. Es gibt ein paar Aussagen, die das Wort Gottes trifft, die treffen einzig und allein auf Gemeinde zu. Und wenn wir dort Anteil haben wollen, wenn wir das genießen wollen, dann müssen wir mit Gemeinde zusammenstehen. Weil zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 18 eine Rede ist von einem besonderen Schutz. Im Vorfeld ist dort geschrieben, dass die Gemeinde auf dem Felsen Jesus Christus aufgebaut ist. Das nehme ich jetzt einfach mal als Grundlage, dass wir reden hier von Gemeinde, die auf dem Felsen Jesus Christus wirklich aufgebaut ist und wo er das Haupt ist. Und diese Gemeinde werden die Pforten des Totenreiches nicht überwältigen. Das ist eine direkte Zusage an Gemeinde, dass, wenn du möchtest, dass du nicht von dem Totenreich überwältigt wirst, hast du in der Gemeinde einen absoluten Schutz.
Was heißt das? Nicht überwältigt werden vom Totenreich?
Ich denke, vielleicht eine Sache im Kern, dass du im Prinzip unterliegst in der Form, dass du eigentlich am Ende kein Glauben mehr hast, abgefallen bist und so weiter. Vielleicht können wir da später nochmal zur Fragestunde nochmal weiter reingehen, aber es ist hier der Zusammenhang, dass Gemeinde berufen ist zum Regieren und dass die Gemeinde das Totenreich überwältigt und nicht, dass wir überwältigt werden vom Totenreich in der Form von all diesen Dingen, die aus der Finsternis kommen, von all diesen Problemen, von diesen Sorgen, von diesen Entmutigungen, von diesen ganzen Sachen, die am Ende im schlimmsten Falle uns von Jesus wegtreiben, abspalten von ihm. Also das ist etwas, wo, wenn wir in einer Gemeinde zusammen sind, dann haben wir diese Zusage von Gott, dass er sagt, ich habe euch hier zusammengestellt und ihr werdet stark hineinwirken in das Reich des Todes und ihr werdet Land einnehmen und nicht umgedreht, euch wird Land weggenommen werden. Das ist eine Zusage für Gemeinde. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache, die Gemeinde zu tun hat. Denn die Gemeinde muss die Geheimnisse Gottes bekannt geben. Und das in der sichtbaren wie in der unsichtbaren Welt. In Epheser 3, Vers 10 steht geschrieben, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das ist eine Aufgabe von Gemeinde. Zusammen stehen, zusammen im Gebet stehen, wie das im Einzelnen aussieht, gibt es verschiedene Dinge. Und da habe ich auch am Anfang schon angedeutet, da gibt es verschiedene auch Berufungen und Bereiche, wo überall den Fürstentümern und Gewalten die Weisheit Gottes bekannt gemacht werden muss. Sei es unter den Ungläubigen, sei es unter seinem berufenen Volk oder sei es unter den Leuten, die geknechtet sind von Religion oder Tradition. Aber die Gemeinde, die die Wahrheit Gottes gefunden hat, macht bekannt, was im Wort Gottes steht, weil sie eine Erfahrung gemacht hat mit dem Herrn. Nicht, weil sie es irgendwo theoretisch weiß, sondern weil sie sagt, das ist das, was in meinem Herzen lebt. Und das ist auch dieser Prozess, wo wir hinwachsen von einem Wissen im Kopf. Ich weiß, dass in der Bibel steht, oder ich weiß, was in meinem Herzen lebt. Das ist ein riesengroßer Unterschied, besonders bei den ganzen Aspekten Anfechtung und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt möchte ich mit euch gemeinsam eine weitere Bibelstelle anschauen, wie Gemeinde im Kern entstanden ist und wie, was sie als allererstes so getan haben. Das gehört mit zu diesen Dingen, woran wir messen können, ja, das ist das, was Gott will. Und am allereinfachsten geht das, dass wir mal dorthin gucken, wo denn die erste Gemeinde entstanden ist. Die ist bekanntermaßen niedergeschrieben, diese Geschichten in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang. Im zweiten Kapitel, dort passiert etwas, erst einmal bevor ich lese das dann gleich noch im Zusammenhang, aber bevor diese Geschichte kam, dass das Volk reagiert hatte, ist etwas gewesen. Wir wissen das, wir kennen das, Petrus hat gepredigt. Petrus hat im Auftrag und der Berufung von Gott die Wahrheit Gottes zu den Menschen gesagt. Und dort ist schon etwas geschehen, was später im Wort Gottes bestätigt wird. Das möchte ich jetzt, bevor ich das lese, noch vorausnehmen etwas. Nämlich können wir dann später im Epheserbrief 2, Vers 20 lesen, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Während Jesus Christus selbst der Eckstein oder der Endstein ist. Also diese Sache mit diesem Eckstein oder mit diesem Endstein habe ich mal eine Übertragung. Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht so sprachgewandt, ob es diesen Eckstein meint. Aber manchmal sagt man, ja, so ein Eckstein irgendwo im Gebäude, so an der Ecke, das ist so nicht das Wichtigste. Es gibt beim Bau, ihr merkt, dass ich aus dem Baugewerbe komme, meine Beispiele kommen immer aus dem Baugewerbe. Wenn man einen Kuppel baut, gibt es einen Endstein, der statisch gesehen das ganze Ding hält. Wir können da eine ganze Menge Steine aufbauen. Wir haben da in Entschuldungsgerüste, Hilfsgerüst, bevor das alles steht. Und dann gibt es einen Punkt, der die Spannung aufnimmt. Der Endstein. Der Endstein nimmt die ganze Spannung auf. Wenn wir diesen Endstein entfernen, Jesus Christus aus der Gemeinde, bricht die ganze Kuppel zusammen. Das ist in sehr wichtig, deswegen glaube ich, dass Jesus das gemeint hat, als der Heilige Geist das aufschreiben lassen hat, dass Jesus ist dieser Eckstein. Und das können wir lesen, das predigt Petrus, und wir wissen, dass Petrus zu den Aposteln gehört. Also das ist erst einmal eine ganz wichtige Sache. Die Apostel haben Jesus Christus als den absoluten Endstein und Eckstein demonstriert. Die haben gesagt, das ist der Sohn Gottes. Das ist der, der diesem Volk, die haben ja damals nur zu den Juden gepredigt, sagt, das ist der, den ihr erwartet habt, der Messias. Ihr habt über Jahrhunderte lang gesagt, es wird der Retter kommen, alle eure Propheten, ihr kennt das auswendig, die Schriftgelehrten, die konnten das aus der Pistole sagen, es wird der Retter kommen, der Retter wird kommen. Und diesen Jesus als den absoluten Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte hat der Apostel Petrus demonstriert. Und das blieb nicht ohne Folgen. Also es ist sehr wichtig, wir werden dann noch später darauf kommen, was die Aufgabe auch von Aposteln, apostolischen Dienst ist. Wir kennen das noch sehr wenig. Aber es wird genauso wiederhergestellt. Die Gemeinde ist aufgebaut auf apostolische Lehre, ist begleitet von apostolischer Aufsicht, damit der Endstein Jesus Christus nicht irgendwie anfängt rauszurutschen. Dazu brauchen wir die verschiedenen Dienste, Dienstgaben und Berufungen, die Gott gegeben haben, füreinander. Das brauchen wir, sonst wird es am Ende nicht funktionieren. Aber wenn es funktioniert, passierte Folgendes. Sie haben das nämlich gehört und es drang ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Bis hierher, was können wir von diesem Bibelvers ableiten? Wir können hier mehrere Schritte sehen und ich glaube, dass das heute genau noch so funktioniert, ich möchte sogar fast sagen, zu funktionieren hat. Weil sonst werden wir nicht Gemeinde bauen können, sonst bauen wir ein Bauwerk als Menschen in der Summe mit den Menschen mit einem Haufen Problemen. Schritt Nummer 1. Tut Buße. Lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. So ist biblischer Standard, wenn Menschen in die Gemeinde kommen. Und dieser biblische Standard muss zuallererst bei mir mal gegriffen haben. Also ich kann schwer jemand sagen, du musst Buße tun, wenn ich selber noch meine Muchelecken habe, wo ich nicht bereit bin, Buße zu tun. Also das zuallererst demonstriere ich das an meinem Leben und an meinem Vorbild und dann lehren wir das weiter. Das heißt, Buße tun, das ist so simpel, dass ich sage, Mensch, muss man das erklären? Aber ich denke, an vielen Stellen muss man das eben erklären. Das heißt, einen völlig anderen Weg gehen. Im Urtext-Sinne gibt es zwei Bedeutungen, wenn dieses Wort wörtlich übersetzt wird. Und zwar kommt das ja im Alten wie im Neuen Testament vor. Und ich weiß nicht, ob es jetzt auseinanderhält aus dem Griechischen oder aus dem Hebräischen. Zumindest die beiden Dinge, was vom Urtext darunter verstanden wird, unter Buße, ist anders denken und anders handeln. Das ist der Kern von Buße. Umsinnen und umkehren. Das sind die Dinge. Und das müssen wir wieder kultivieren. Das nützt nicht so ein Ablassgebet im Stühlchen mit Absolution. Das ist keine Umkehr und danach weitermachen, so wie es vorher war. Wenn ich Buße tue, dann bin ich zutiefst erschrocken über meine Fehler. Die Menschen hier in Jerusalem haben gesagt, was haben wir getan? Wir haben Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gewartet und jetzt haben wir den als Kreuz genommen. Wir haben den verwechselt, wir haben das nicht gesehen. Das unvorstellbar. Unvorstellbar. Das ist so eine Blindheit. Und sie fragen die Apostel, gibt es überhaupt noch einen Ausweg oder war es das jetzt? Haben wir jetzt das ganze Ding vergeigt oder was passiert denn jetzt? Und er sagt, tut Buße, dann sterbt den gleichen Tod, wie Jesus gestorben ist. Nämlich, was da im Kern stirbt, ist mein Ich. Und wir haben so viele Leute, die sagen, ich gehöre Jesus und mein Ich gehört mir. Wenn ich Jesus gehöre, dann gehört mein Ich nicht mehr mir. Das ist einer der Kernprobleme in Gemeinde, dass der Eigensinn nicht gestorben ist. Wir haben unseren Willen am Ende nicht an den Herrn abgegeben. Wir begründen das sonst wie und das in. Es ist auch nicht immer nur Bosheit der Leute. Es ist auch manchmal wirklich eine schwere Verletzung. Es ist nicht immer nur böser Wille, es ist manchmal auch wirklich so viel Missbrauch, so viel Angst, so viel, ich kann nicht vertrauen, ich bin so verletzt worden. Also das müssen wir auch sehen als Leiter, es sind nicht immer nur die bösen Leute. Es gibt manche Leute, die mir sagen, du kleiner Sturm, du musst jetzt, also jetzt ist gut. Das ist die eine Seite und es gibt die andere Seite, wo wir mal sagen müssen, bleib mal ganz ruhig, entspann dich mal, wir haben dich lieb. Und wenn du das änderst, wenn du das abschaffst, dann heißt das nicht, dass wir dich nicht wollen, sondern du bekommst Lasten weg von deinem Leben. Wenn du da Dinge aufgibst und du musst nicht ständig dich selber schützen, du musst nicht ständig alles unter Kontrolle haben, selber alles machen. Du kannst Gott kennenlernen als einen, der für dich streitet, der für dich etwas tut, der sich für dich einsetzt. Und dann können die Leute begreifen, was es tatsächlich heißt, getauft zu sein und von Neuem geboren zu sein. Das Leben Jesus lebt, ich habe den Vers schon genannt, nun lebe nicht mehr ich selbst, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und sofort, die dritte Stelle, sofort war, empfangt Heiligen Geist. Lebt nicht mehr aus eurem Verstand, mit meinen Worten ausgedrückt. Lebt mit dem Verstand und mit der Denkweise Gottes. Das ist, wenn wir bei viele, wenn sie an Heiligen Geist denken, dann denken sie irgendwelche Gaben, unerklärliche Dinge, irgendwas, was auf mich zukommt, was ich nicht. Der Heilige Geist ist im Kern die Denkweise Gottes. Und warum will irgendjemand dem Herrn nachfolgen und sagen, aber die Denkweise Gottes will ich nicht? Welchen Sinn macht so eine Nachfolge? Es ist sinnlos, es würde. Niemand mit normalem, wachem Verstand würde solche Entscheidungen treffen im normalen Leben. Wir brauchen die Denkweise Gottes, so wichtig. Und dazu natürlich bekommen wir eine Menge Dinge geschenkt, die unseren Verstand übersteigen. Also wenn ich oder wir als Älteste in Zwickau nicht den Heiligen Geist hätten, wir sind so drauf angewiesen, auf Gottes Erkenntnis, Dinge zu erkennen, auf Weisheit, wenn wir schon Dinge erkennen, wie gehen wir damit um? Zeitpunkte, nicht nur Ursachen zu erkennen, auch Zeitpunkte zu erkennen, wann wird was gesagt. Es gibt Dinge, wo wir was erkennen und es muss nicht der Zeitpunkt sein, wo ich das sage. Und wie lange betet man für was? Wie betet man was durch? Wir könnten euch Beispiele ohne Ende erzählen, für was wir alles tagtäglich den Heiligen Geist brauchen. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben, was wir wöchentlich tun, ist, dass wir gemeinsam zu viert den Herrn suchen, jede Woche. Und wir sind immer ärgerlich, wenn wir mal eine Woche uns nicht zu viert treffen. Meistens lassen wir es nicht ausfallen, wir treffen uns dann halt auch zu dritt oder zu zweit, manchmal, wenn einer unterwegs ist oder nicht kann. Aber das ist immer schade, es ist immer das Beste, wenn wir zusammen sind. Und das Erste und das Wichtigste ist, den Herrn zu suchen. Den Herrn zu suchen, Heiliger Geist, gib uns Weisheit, was ist zu tun? Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und manchmal gelingt es uns nicht, dann lassen wir uns von Problemen überrollen und haben dann doch den ganzen Abend über Dinge gesprochen, wo wir gesagt haben, also wir brauchen wieder mal eine Zeit, wo wir beten müssen. Wir brauchen eine Zeit, wo wir den Herrn suchen müssen, damit wir Antworten haben, was sind die nächsten Schritte? Das ist eine ganz wichtige Sache, also empfang den Heiligen Geist. Das ist biblischer Standard. Jemand kommt zum Herrn, er denkt anders, er handelt anders, er lässt sich taufen und er empfängt den Heiligen Geist. Dann ist ein weiterer wichtiges Merkmal, was dann diese herausgerufene, diese Ekklesia gekennzeichnet hat. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Wenn man nur auf diese Stelle bereitwillig sein Wort annahmen. Das ist etwas, was Menschen, die zur Ekklesia gehören, sie entwickeln eine Bereitwilligkeit. Eine Bereitwilligkeit, das Wort anzunehmen, das Wort von Gott anzunehmen, auch das Wort von Geschwistern anzunehmen. Bereitwilligkeit weist uns auf etwas hin, auf Motivation und auf Haltung. Und warum ist in dem allerersten Bericht über Gemeinde ein Wert drauf gelegt und schon eine Personengruppe herauskristallisiert? Das waren die Bereitwilligen, die ließen sich taufen. Und das wird sehr oft nicht geprüft. Und das sind aber solche Eckpfeiler im Bau von Gemeinde. Haben wir mit den Leuten über Bereitwilligkeit gesprochen oder bin ich mir im Klaren, wie es um meine Bereitwilligkeit steht? Dinge anzunehmen. Die ganze Geschichte Belehrbarkeit. Die ganze Geschichte Lenkbarkeit. Das muss wieder in die Gemeinde kommen. Weil wir sehen, was wir an vielen Stellen leider noch haben. Es wird besser, ich glaube daran, wir beten dafür. Es wird besser werden, aber wir müssen dann eben auch auf gesunde Lehre uns gründen. Und das ist nicht etwas, was ich mir aus den Fingern herausziehe, sondern das ist einfach nur abgelesen. Ich bin froh, dass der Heilige Geist, ich habe nämlich keine Theologie studiert, ich kann nämlich nichts anderes predigen, wie das abzulesen und den Leuten zu sagen. Es ist recht simpel. Das aber gut, Gott verwendet das, es wird reichen. Weil das reicht. Wenn er das... Ihr könnt das also genauso. Das ist nichts Besonderes. Wir können das ablesen und wir können das umsetzen. Was erwartet Gott von uns? Bereitwilligkeit, das Wort anzunehmen. Und dann komme ich auf einen weiteren Punkt, den wir hier finden. Halb, ne? Halb war's? Okay. Auch ganz einfach aufgeschrieben, was die der Reihe nach gemacht haben. Und das können wir sagen, das muss in der Gemeinde sein. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig beim gemeinsamen Essen. Und ich verstehe darunter Abendmahl und auch so Gastfreundschaft und gemeinsame Gemeinschaft. Und sie blieben beständig im Gebet. Und so diese vier biblischen Grundsäulen müssen die Standbeine einer Gemeinde sein. Müssen Standbeine unserer Nachfolge sein. Wir bleiben beständig in der Lehre der Apostel. Und jetzt komme ich darauf zurück, was ich schon mal gesagt habe. Ja, wo gibt es den Apostel? Wer ist den Apostel? Und wie geht denn das? Und dass wir momentan so wenige reife geistliche Leiter im Land haben, die in der Lage sind, eine apostolische Aufsicht über andere mit zu übernehmen. Das liegt nicht an Gott, das liegt an uns. Und das heißt nicht, ja, damals haben sie ja noch einen Petrus gehabt und kurz darauf Petrus gehabt und später hatten sie noch in Paulus und solche Leute, aber heute. Ein apostolischer Dienst, das ist etwas, was Gott ausgießt in seinen Gaben, in seinem fünffältigen Dienst, wie er Gemeinde baut. Das ist nicht eine Geschichtsgeschichte, wo es sagt, die Zwölfe und jetzt war's das. Er hat nach den Zwölfen, wenn er sagt, Apostel sind die Zwölfe, dann hätte er nicht danach mindestens nochmal so viele berufen, die er auch als Apostel bezeichnet hat, die auch einen apostolischen Dienst getan haben. Und da gibt's ein paar Leute drunter, die sind für mich genial. Jetzt bin ich nicht vorbereitet, ich könnte das raussuchen, aber ich erzähle das mal. Einer, der so einen apostolischen Dienst getan hat, mal einfach zur Hinweisung, dass man sagt, Mensch, das waren ja ganz normale Menschen. Einer, der mir da sehr, sehr gefällt, ist der Barnabas. Und im Barnabas sind wenige Dinge geschrieben in der Bibel, aber die sind sehr aufschlussreich. Von ihm wird nämlich beschrieben, zum Beispiel war aber der allererste, der das gesehen hat, ich tue einen Teil meines Besitzes verkaufen und gebe es der Gemeinde, weil Not ist. Hat der Barnabas gesehen. Also hat erst einmal in seinem Leben ein paar Dinge getan, die ihn daraus folgend qualifiziert haben, für apostolischen Dienst in der Lage zu sein, weil er erst einmal wusste, meine, deine, Gott, Prioritäten, er hat in seinem Leben erst einmal angefangen. Und dann steht von ihm, dass er einen guten Ruf und ein gutes Herz hatte. Es sind ein paar Aussagen getroffen über diesen Barnabas, wie es um ihn bestellt war. Und er war ein Vorbild.
Und er lebte in der Jerusalemer Gemeinde. Seine geistliche Wurzeln hatte er dort. Und als dann, nach ein paar Jahren, weiter nördlich in Antiochia eine Gemeinde gegründet wurde, Menschen zum Glauben gefunden haben, dann haben die Apostel gesagt, schau mal dorthin. Und dann ging ohne großes Aufsehen, ohne Rang und Namen, ist er dorthin gefahren und hat dort apostolischen Dienst getan. Das Erste, was er gemacht hat, er hat die Brüder ermutigt, am Herrn zu bleiben. Er hat sich um die Fundamente gekümmert, hat gesagt, lasst das euch nicht rauben, bleibt in den Fundamenten, bleibt stark. Und dann hat ein Barnabas den Paulus geholt und hat ihn ein Jahr in Antiochia dort mit ihm zusammengearbeitet, bis es dann dort weiterging. Und bis dann Paulus ganz anders noch aufgetreten ist, und das kennen wir. Also apostolischer Dienst, das hat ganz sehr etwas, das ist natürlich eine Berufungsgeschichte, aber basiert auf Herzenshaltung. Basiert auf Dingen, wo Menschen gemeinsam mit ihrer Begabung, die sie von Gott bekommen haben, auch die großen, die Dinge zu überblicken, die andere nicht überblicken, gemeinsam mit so einer Herzenshaltung. Da gibt es viele Leute, und diesen Dienst, den lässt Gott in unserem Land wieder aufstehen. Das stellt Gott wieder her, weil sonst würde ja hier eine Säule fehlen, die Gemeinden brauchen. Und bis das soweit ist, werden wir daran glauben, werden wir dafür beten und werden wir dort die kleinen Pflänzchen halt nutzen, die schon da sind. Indem wir uns auch untereinander mal ermahnen, immer untereinander auch Verantwortung füreinander übernehmen. So wachsen Dinge. Und wenn ich ernsthaft bete, dass wir apostolische Aufsicht begehren, wird Gott uns das geben. Als Gemeinde. Wir können das bezeugen. Wir hatten den riesengroßes Glück gehabt, dass wir, ohne dass wir das wussten und dass die Leute sich Apostel geschimpft haben, sind wir doch aber auf eine richtig biblische, apostolische Art und Weise als Gemeinde in Lehre und in Einsetzung der Ältesten, also nicht gewählt, sondern die Ältesten wurden von einem Apostel eingesetzt, sind wir gestartet. Und wir konnten das nach kurzer Zeit erkennen, dass wir da jemand an unserer Seite haben, der einen apostolischen Dienst tut, der Aufsicht nimmt über unsere Gemeinde. Und dann hatten wir leider die negative Erfahrung, dass wir uns von diesem apostolischen Dienst trennen mussten, weil er den Boden der Bibel verlassen hat. Und wir kommen vielleicht später nochmal drauf, waren wir als Älteste sehr herausgefordert, inwieweit wir in was Ältesten, die untergeordnet sind einem apostolischen Dienst, und trotzdem an dieser Stelle eine Entscheidung treffen mussten für unsere Herde, dass wir sagen, das geht so nicht weiter. Und dann standen wir eine Zeit lang ohne apostolischen Dienst da, vielleicht ein Jahr, grob. Und wir haben in dem Jahr regelmäßig gebetet. Wir hatten die Haltung gehabt, wir brauchen jemanden, der auf uns aufpasst. Wir brauchen jemanden, von dem wir lernen wollen. Wir haben so, Mensch, wo soll man das alles hernehmen? Wir brauchen auch. Wir haben uns gesehnt nach jemandem, wo man sagt, oh, da kann ich einfach mal zuhören. Oh, das tut mir gut. Ja, oh, prima, dass er da ist. Und wir haben das eine Zeit lang nicht gehabt. Wir mussten da ein Stück aushalten, wir mussten da ein Stück beten und mussten da warten. Und dann hat uns Gott auf eine gnädige Art und Weise mit dem Hartwig in Verbindung gebracht. Und über den Hartwig sind wir mit Siegfried in Verbindung gekommen. Und wir genießen das. Und wir merken, wie wir dort etwas haben, was unsere Gemeinde stark macht und schützt. Diese Säule, diese Lehre der Apostel und der apostolische Dienst ist was ganz Wichtiges in Zukunft für die Gemeinden, dass wir eben nicht verführt werden. Beständig in der Gemeinschaft bleiben heißt für mich nicht nur, seh zu, dass du früh halb zehn, im Sonntag früh halb zehn im schönen Anzug und mit dem Binder in der Reihe sitzt und dein Scheinchen einlegst. Das ist nicht das Bleiben in der Gemeinschaft. Es ist sowieso die Frage, diese Art Gottesdienst und diese Form, ob das alles ist, was Gott will. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Wir können uns Sonntagmorgen treffen und ist Gott bestimmt nicht sauer dagegen, aber ich glaube nicht, dass das alles ist. Dieses einmal die Woche Sonntag früh halb zehn und der Vorredner steht schon vorne und sagt allen, was gemacht wird. Wir lesen in der Bibel, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Wenn ihr Sonntag in euren Gemeinden sitzt, könnt ihr das Mikrofon durch die Reihen geben und hat jeder etwas? Ja. Von wem kommt das hier?
Angeber.
Nee, seid mal ganz beruhigt, du bist auf dem richtigen Weg. Das deckt sich mit dem Wort Gottes. So soll das sein. Und ich wollte natürlich jetzt gerade das Bekenntnis machen, dass es bei uns auch nicht so ist, dass jeder etwas hat. Aber wir haben dieses Ziel. Wir wollen die Leute motivieren. Wir wollen dort hineinwachsen. Das ist das, was wir wollen. Und da gibt es Leute, die brauchen mehr Ermutigung. Und da gibt es Leute, die brauchen mehr Disziplin, damit sie überhaupt was haben. Weil von nichts kommt nichts. Es gibt verschiedene Facetten. Aber das ist alles ganz, ganz wichtig. Gemeinschaft möchte ich noch kurz andeuten, eine Sache. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir mit Leuten in Konflikte haben, weil wir gerade momentan irgendwo mal ermahnt wurden in der Gemeinde und so weiter. Es ist eine beliebte Reaktion, Gemeinschaft zu verlassen. Ich ziehe mich zurück. Jetzt hat mir jemand was gesagt und wieso?
Da hat er selber Dreck am Stecken. Nee, das muss ich mir nicht sagen. Das geht zu weit.
Wir ziehen uns zurück und Rückzug macht uns anfechtbar. Ich habe das nicht ohne Grund vorhin gelesen, dass die Pforten der Hölle, des Totenreiches, die Gemeinde nicht überwinden. Wenn ich mich aber aus der Gemeinde herausziehe, aus einem Grund, weil ich irgendwie nicht bereit bin, in einem Konflikt zu stehen, dann mache ich mich angreifbar für den Teufel. Und wir müssen die Konflikte in der Gemeinde lösen. Wenn das Herausgehen aus einem völlig unbiblischen System, das meine ich jetzt nicht, das ist nicht das, was irgendwie sündhaft ist. Wenn wir jetzt wirklich merken, hier gibt es einen Verbund von Leuten unter einem Dach, die das Wort Gottes mit Füßen treten und ich sage, hier muss ich raus. Also das ist ganz was anderes, wie jemand, der in einer Gemeinde ist und irgendwo jetzt mal vielleicht nicht zu Wort kam, aber er hatte sich doch vorbereitet und jetzt bin ich aber beleidigt. Das sind, aber ihr glaubt gar nicht, wie das Alltag ist. Weil wir so schnell mit unserem kleinen Ich, mit unserem kleinen bisschen Ansehen, mit unserem Zeugs in Konflikt kommen und dann kommt das hoch, was tief in unserem Herzen ist. Die Haltung des Herzens, das war nochmal eine ganz extra Predigt. Haltungen des Herzens, was da wirklich in der Tiefe ist. Das ist die Arbeit der nächsten Jahre in der Brautgemeinde. Deswegen hatte ich am Einstieg auch gesagt, es ist Lebensbau, Gemeindebau ist Lebensbau. Operation an unseren Herzen. Und wenn wir die Operation an unseren Herzen haben, dann versäume ich die Gemeinschaft nicht. Ich muss euch sagen, die härtesten Hämmer in meinem Leben, wo ich herausgefordert war, was ist denn jetzt los, die habe ich von meinen besten Freunden bekommen. Und ich bin dankbar dafür. War ich nicht sofort, gebe ich zu. So ehrlich bin ich. Aber was mich dort verändert hat, was die mir an Wahrheiten gesagt haben, an meinen blinden Flecken, an meinen Fehlern, das hat mich Meilen nach vorne gebracht. Und ich bin dankbar, dass ich die Männer und Freunde an meiner Seite sagen, die mir ganz liebevoll die Hand auf die Schulter legen und sagen, Frank, also was du hier machst, das ist ja irgendeine Art Allversöhnlichkeit, aber das ist nicht Wort Gottes. Ja. Warum nur's? Aber dann, ja, die Wahrheit. Zuerst die Wahrheit, zuerst Gott und nicht zuerst mein Ansehen. Wie stehe ich denn da? Ich bin das so gewöhnt, dass ich bin so ein bisschen der Liebe und alle kennen mit mir und alles ist schick und fein und dich aber auf Kosten der Wahrheit unbeliebt zu machen. Aber ich bin dabei, das zu lernen. Zu sagen, okay, wenn du dann nicht mehr mit mir kannst, dann kannst du nicht mehr, aber ich kann mit Gott. Das ist mir wertvoller. Das ist biblischer Standard und nicht zu sagen, ich gehe jetzt raus aus der Gemeinschaft. So, dann sucht euch einen anderen Ältesten, also ich jetzt nicht mehr, oder ich. Nein, wir bleiben in der Gemeinschaft. Wir bleiben, und wie man das alles klärt, ich baue jetzt die Säulen, die Eckpfeiler auf, wie man im Einzelnen mit einem Konflikt umgehen kann, denke ich, dass wir da noch tiefer drin einsteigen. Was, wie, wer und persönlicher Bereich, nicht persönlicher Bereich. Da können wir noch ein Stück tiefer einsteigen. Aber grundsätzlich steht der Maßstab, versäumt nicht die Versammlung, versäumt nicht die Gemeinschaft. Und zieht euch nicht zurück, weil ihr beleidigt seid. Das ist ein Eckpfeiler, der muss stehen. Das gemeinsame Mahl und das gemeinsame Essen, die gemeinsame Gastfreundschaft. Gemeinde ist eine Familie. Da freut man sich zusammen und da leidet man zusammen. Dann feiert man zusammen, da arbeitet man zusammen.
Gemeinde ist eine Familie. Ich möchte euch von einem Beispiel erzählen, was wir zurzeit hautnah erleben in unserer Gemeinde. Wir haben eine Familie, die im privaten Bereich eine Entscheidung getroffen haben, wo wir, viele von uns gesagt haben, würden wir abraten. War aber in einem privaten Bereich, wo wir gesagt haben, hier ist ein bisschen unsere Grenze erreicht, wenn sie das doch wollen, müssen sie es zu entscheiden. War auch ein Bereich, der jetzt nicht grundsätzlich kann man sagen, es ist kein Bereich, wo man jetzt sagt, das ist irgendwie Sünde oder das geht gegen Gott. Es war einfach ein persönlicher Bereich über Thema Anschaffung und so weiter, wo wir gesagt haben, also wenn er da euch dort in diese Anschaffung hineingeht und alles, also das wird euch über Jahre fesseln und binden, wir empfehlen euch das nicht. Haben wir gesagt, und die Leute haben sich gegen unseren Rat entschieden. Was macht man jetzt mit den Leuten? Lassen wir die jetzt abkochen und sagen, badet doch euren Mist alleine aus? Wir haben gesagt, und wir stehen zu unserer Sache, ich hätte es nicht gemacht. Aber ich bin schon mehrfach hingegangen dort und habe gesagt, pass auf, mein Freund, ich helfe dir jetzt. Ich habe Arbeitsklamotten an, was ist denn? Schubkoche, zack. Letztens stand ich bei dem guten Freund der Gemeinde in der Jauchegrube, habe einen Abfluss verlegt. Da wird es dann kernisch. Der hat nicht auf mich gehört, soll er doch sehen. Oder sind wir eine Familie? Oder sind wir eine Familie? Ist sicherlich, gibt es da Facetten, da gibt es Grenzen, dann muss man gucken, wie weit das geht, ob es Manipulation kann da reinspielen und so weiter. Das sind feine Facetten. Aber es gibt erstmal grundsätzlich etwas, wir stehen zusammen. Wir helfen uns einander, wir tragen einander. Wir bleiben in der Gemeinschaft. Es ist wirklich angefochten. Auch gerade Freundschaften und so weiter sind angefochten. Auch wenn eine Beziehung länger geht, ist das dann schnell angefochten. Und wir haben auch gelernt, Freundschaft ist hier nicht die sicherste Basis, dass wir zusammenbleiben. Das mussten wir in den letzten Jahren schmerzlich erfahren. Freundschaft ist nicht die sicherste Basis, sondern das Wort Gottes ist die sicherste Basis, dass wir zusammenbleiben. Das hält uns zusammen. Das lässt uns was ertragen, wenn einer nicht mehr so zu uns steht, wie ich mir es gewünscht hätte. Oder wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wie ich mir das wünsche. Das Leben im Licht, die Gemeinschaft, das ist das, was wir zusammen tun. Und das Gebet. Wir bleiben im Gebet. Wir beten zusammen. In wie vielen Gemeinden, in wie vielen Gruppierungen wird nicht gebetet? Und das ist das, was wir viel... Gebet ist nicht nur, dass wir zum... Das ist also die ganze Anbetungsschiene, die Fürbitte, das Füreinander. Also das ist ganz vielfältig. Und wir haben das auch in diesen Tagen mit eingebaut, um einfach zu sagen, das ist etwas, von was wir leben, unsere persönliche Beziehung zum Herrn mit dem Gebet. Das sind so die Säulen. Dann finden wir hier noch etwas. Jetzt mache ich mal etwas schneller, damit wir das Essen nicht... Ich will es aber noch nennen, um diesen Punkt abzuhandeln. Das Leben in Gottesfurcht ist auch so eine feste Säule, so ein Balken für die Ekklesia, für die Brautgemeinde. Das Leben in Gottesfurcht. Und die Furcht Gottes meint nicht etwa Angst vor Gott, sondern eine Haltung in allen Dingen, den Herrn an erster Stelle zu haben. Furcht Gottes ist nicht Angst, dass der da oben jetzt meckert und ich nicht ganz in der Spur bin, sondern Furcht Gottes heißt, was es auch zu entscheiden gibt, zuerst frage ich, würde das Gott gefallen? Zuerst frage ich, wie kommt das überein mit deinem Willen? Und dadurch, durch diese Geschichten, sie haben Buße getan, ließen sich taufen, sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie waren bereitwillig, sie blieben in der Lehre der Apostel, sie hatten Gemeinschaft, sie hatten das gemeinsame Essen, das Abendmahl, sie hatten das Gebet, sie lebten in Gottesfurcht und dadurch erlebten sie Zeichen und Wunder. Dann kam das. Und wir sind in unserem Land, da kann ich euch manche Flyer zeigen, zeigen kann ich euch nicht mehr, die sind alle in meinem Rundordner verschwunden. Aber da gibt es Sachen, ja Zeichen und Wunder, die wollen wir alle haben. Aber Umkehr und die Bereitwilligkeit und all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, dort hapert's. Aber wenn wir diesen Weg nicht gehen, wie er in der Apostelgeschichte, wie er im Wort Gottes aufgezeichnet ist, dann werden wir nie zu vollmächtigen Zeichen und Wunder kommen. Die Folge dieses Verhaltens hat Zeichen und Wunder hervorgebracht und daraus noch mehr, das Ansehen vorm Volk und alles. Wir wollen aber das Ansehen vorm Volk, wir wollen das Zeichen und Wunder, aber das alles, was an unsere Substanz geht, das wollen wir nicht. Ja.
Das Ende der Geschichte. Buch, das Ergebnis. Kommt das heute Nachmittag?
Ich will es jetzt noch. Das ab. Ich weiß nicht genau, was du meinst.
Das ist so klasse mit dieser Lehre. Gell? Am Ende dieser Aufzählung von Frank steht, und der Herr tat täglich hinzu, solche, die errettet werden sollten. Für die begann dann auch der Weg des Errettetwerdens raus aus diesem verkehrten Weltsystem. Und täglich, die konnten sich ja gar nicht mehr retten vor lauter Menschen, die hinzuströmen wollten. Das werden wir auch erleben. Wenn die Gemeinde gesund ist und herrlich und klar und stark, dann ist sie so attraktiv wie sonst nichts auf der Welt. Und ich möchte dir danken, dass wir von dieser Attraktivität was mitgekriegt haben heute durch deinen Dienst.
Amen.
Preis dem Herrn. Amen.